Gott ist gut. Das fällt uns leicht zu glauben. Jawohl. Das fällt uns leicht zu glauben, wenn wir hier feiern, wenn wir vielleicht im Neuen Testament von Jesus hören, wenn er kleine Kinder zu sich ruft, wenn er Aussätzige anfasst, wenn er Kranke heilt, wenn er sich allen Menschen annimmt, die Liebe und Güte Gottes so ganz deutlich zeigt. Es fällt uns manchmal schwerer, wenn wir Stellen aus dem Ersten Testament lesen, aus der Urgeschichte lesen, wo uns Gott manchmal ein bisschen Fragezeichen aufwirft. Aber ich habe auch letzte Woche schon hoffentlich so den Pflock ein bisschen eingehämmert bei dieser vielleicht katastrophalsten Geschichte der ganzen Bibel, der Urgeschichte, dass wir selbst in dieser dunklen Geschichte sehen dürfen, Gott hat immer gute Motive, Gott ist immer gut. Und diese Brille brauchen wir. Mit dieser Brille müssen wir diese Dinge ansehen und dann können wir ganz großartige, grundlegende Dinge über unseren Gott, über unser Menschsein, über dieses Leben lernen. Denn, und das ist ganz wichtig, wenn wir diese Brille aufsetzen, es geht ja in der Urgeschichte nicht unbedingt gut weiter. Wir haben letzte Woche die Geschichte vom sogenannten Sündenfall mitbekommen. Und die erste Geschichte, wo wir sehen, wie das Leben jenseits von Eden dann aussieht, nachdem Adam und Eva weggeschickt wurden. Und wir haben über die Gründe nachgedacht. Wer das nicht mehr im Kopf hat, nicht mitbekommen hat letzte Woche, lohnt sich. Schaut euch diese Predigt nochmal an, hört sie euch nochmal an, es ist grundlegend. Es geht nicht unbedingt gut weiter jenseits von Eden. Und es ist wichtig, dass wir genau diese Brille aufhaben, wenn wir auch etwas düstere, vielleicht verworrene, vielleicht seltsame Berichte anschauen. Zum Beispiel diesen von heute Morgen. Wir machen weiter in Kapitel 4. Jenseits von Eden geht es so los. Und Adam erkannte seine Frau, Klammer auf, Adam schlief mit seiner Frau, Klammer zu, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss vor deinem Angesicht mich verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn, wohnte im Land Not, östlich von Eden. Das ist eine fesselnde Erzählung, auf den ersten Blick sicherlich an manchen Punkten, wenn du es jetzt so mitgehört hast, eine seltsame Geschichte. Sie wirft Fragezeichen auf. Es ist eine Beschreibung des Lebens jenseits von Eden. Das ist ganz wichtig, dieses Leben in der gefallenen Welt. Wir müssen gedanklich aufpassen, wir sind jetzt nicht mehr in Eden, wir sind nicht mehr im Paradies. Und die Frage ist jetzt, geht es jetzt hier darum, einfach nur zu zeigen, was passiert? Ja, wir sind nicht mehr in Eden und klar, es kommt zu Mord und Totschlag. Und das ist sicher ein Aspekt dieser Geschichte, eine Facette. Aber ich glaube, es hilft auch nochmal da, den gedanklichen Shift zu machen, dass es erstmal keine Mordgeschichte ist, sondern dass es eine Geschichte darüber ist, wie das Leben jenseits von Eden, östlich von Eden aussieht. Und das stimmt, da kommt Mord drin vor, da haben wir zum ersten Mal wirklich das Wort Sünde in der Bibel, jetzt in Kapitel 4. Aber es gibt noch andere Punkte, die wir hier schon sehen. Wenn wir fragen, wo ist Gott gut? Wie ist Gott gut? Was macht das Leben jenseits von Eden aus? Dann ist es nicht nur Sünde, Mord und Totschlag, sondern dann finden wir auch genauso schon Gnade und Erlösung. Drei Punkte habe ich uns wieder mitgebracht, falls du dir Notizen machst, was wir schon über das Leben jenseits von Eden in diesem Kapitel 4 lernen. Wir lernen etwas über die Subtilität, die Verborgenheit der Sünde, die Gemeinheit auch von Sünde. Wir lernen was über die Sanftheit aber der Gnade. Und wir lernen schon hier etwas über den Weg der Erlösung. Lasst uns da reinsteigen. Natürlich kennt jeder die Sünde, die plakativ ist. Wir sehen ganz deutlich, Kain erschlägt Abel. Es gibt Sünde, es ist falsch. Manchmal ist Sünde, ist das Böse aus der Trennung von Gott ganz plakativ und deutlich. Aber ich glaube, diese Geschichte sagt uns auch darüber was, wie tief Sünde eigentlich geht und wie sie oft mal ganz verborgen anfängt. Wenn wir jetzt Kain und Abel anschauen, wenn ihr euch das in Ruhe auch mal noch zu Gemüte führt, dann werden wir sehen, so große Unterschiede sind da gar nicht da bei den beiden erstmal. Die beide opfern doch. Sie beide suchen irgendwie Gott. Sie beide glauben auch irgendwie an Gott. Sie gehen davon aus, dass es einen Gott gibt. Jetzt die Frage, wo ist der Unterschied bei den beiden? War Abel jetzt irgendwie so der ganz brave Junge, der in der Kirche ging, immer seinen Eltern gehorchte? War Kain nur jemand, der irgendwie zu schnell in der 30er-Zone mit seinem Kamel herumgeritten ist, Bier getrunken hat den ganzen Tag gegen Gott und moralische Vorstellungen sich aufgelehnt hat, gegen traditionelle Werte geschrien hat? Nein, das lesen wir ja alles hier nicht. Beide arbeiten hart, Ackerbau, Viehzucht. Beide bringen Opfer dar von ihren Erträgen. Beide versuchen ja Gott irgendwie näher zu kommen. Und trotzdem schaut Kain auf seinen Bruder darüber, dass Gott sich offenbar über das eine Opfer mehr freut als über das andere. Und dann wird es faszinierend, Gott kommt und sagt etwas zu Kain. Wir lesen dann in Vers 7, Kain, die Sünde lauert vor der Tür. Nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das ist eine ganz spannende Metapher, weil dieses Wort, das hier steht, die Sünde lauert vor der Tür, das ist eigentlich wie bei so einem Raubtier, das sich so runterkauert, leicht zurückzieht und wartet, dass es losspringen kann. Das ist genau das Bild, das hier drin steckt. Ein lauerndes, kauerndes Raubtier, vielleicht ein Felsenlöwe oder irgend sowas. Und was es hier ausdrückt, ist ja deswegen metaphorisch ganz spannend. Die Sünde ist erstmal auch ein bisschen verborgen. Die ist vielleicht im Schatten, die duckt sich weg, die will nicht gesehen werden, die wartet vielleicht auf den richtigen Moment. Was die Bibel hier zu sagen scheint, ist, dass Abel und Kain sehen an der Oberfläche ganz gleich aus, ganz brav, ganz religiös, ganz fromm, sind im Gottesdienst. Aber in Kains Herz stimmt irgendwas nicht und das ist, glaube ich, sehr subtil. Man wird es später an der Oberfläche sehen, wenn er seinen Bruder totschlägt. Aber lange Zeit schmort es in ihm, im Inneren. Und vielleicht sieht selbst Kain noch nicht, was gerade mit ihm und seinem Herzen passiert. Die Sünde lauert, die Sünde hat sich weggeduckt, aber sie hat ihn im Visier. Sünde präsentiert sich oft sehr versteckt. Vielleicht präsentiert sich Sünde, so die Anfänge davon, manchmal sogar auch etwas als etwas Gutes. Kann sich ja auch Sachen einreden und sagen, nee, ich bin kein Workaholic. Ja, ich bin nur sehr produktiv und vergisst vielleicht, dass man andere Lebensbereiche vernachlässigt. Sie präsentiert sich vielleicht als harmlos mit Ausreden. Man sagt, ja, das war jetzt ein Fehler, das sollte ich wirklich nicht tun. Diesen Groll oder jenen Ärger sollte ich nicht pflegen, nicht mit mir rumtragen. Diese Einstellung ist vielleicht nicht so ganz passend, aber ist ja nicht so schlimm, andere sind ja schlimmer. Sünde kann sich einschleichen und sie kann sich wegducken, dass wir sie erstmal nicht so sehen. dass sie nicht so sehr auf unserem Radar ist. Und wenn Gott sagt, die Sünde kauert, lauert vor der Tür, sie hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie, dann sagt er damit, wir neigen dazu, da vielleicht auch ein bisschen irgendwann die Kontrolle zu verlieren. Am Anfang sieht es noch danach aus, als könnten wir sie irgendwie beherrschen, als wäre es noch irgendwie möglich, als könnten wir meinen, es geht alleine. In den allerersten Anfängen von Geiz, von Verbitterung, von Neid, von Selbstmitleid, in den allerersten Abhängigkeiten, die Anfänge von irgendwelchen Abhängigkeiten. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo Sünde nicht nur einfach eine Fehlentscheidung ist, sondern wo Sünde eine Macht über uns entwickelt. Sünde ist nicht nur das, was du tust, Sünde ist irgendwann auch ein Fluch, eine Macht. Und die Gefahr sieht auch so aus, dass die Dinge in unserem Leben, die uns am meisten zerstören können, manchmal genau die Dinge sind, von denen wir denken, na so ist es ja nicht. So schlimm ist es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Workaholic, ich bin nur sehr produktiv. Oder nee, ich bin nicht rücksichtslos, ich bin einfach nur ein scharfsinniger Geschäftsmann. Oder wir in unseren Breitengraden, nein, ich bin nicht geizig. Ich bin nur sehr sparsam. Ich bin nicht verbittert. Die anderen sind schuld. Sünde kann sich immer wieder wegducken. Und da kommt jetzt diese liebevolle Warnung Gottes an Kain. Und jetzt haben wir eine schöne Parallele zu letzter Woche, zur Geschichte von Adam und Eva. Denn Gott begegnet Kain genauso, wie er den Eltern begegnet ist. Als die sich versteckt haben, Gott sucht, Gott gibt nicht auf. Er sucht Beziehung, er sucht Gespräch, Kommunikation und er warnt Kain. Er will nicht, dass Kain weiter und weiter von ihm abdriftet. Schon jetzt kommt Gott auf ihn zu. Und meine erste Frage an dich, kennst du so deine lauernden Sünden, deine dunklen Fläche, deine Ausreden vielleicht, wo etwas vor deinem Herzen, vor deiner Seele lauert? Das ist der erste Punkt. Wir lernen jenseits von Eden in unserem Leben, Sünde ist ein Faktor, mit dem wir immer rechnen müssen. Sünde ist gefährlich, ist mächtiger, als wir denken, ist manchmal sehr subtil, sehr nuanciert, verborgen. Aber Gott sei Dank, ich hatte es schon angedeutet, ist Sünde nicht alles, was unser Leben hier jenseits von Eden ausmacht. Wir sehen nämlich auch hier schon in diesem Bericht, was ich genannt habe mal, die Gnade, die in einer ganz besonderen Sanftheit kommt. Und wieder sehen wir hier in der Urgeschichte, dass Gott diverse Vorurteile widerlegt. Vorurteile, die manche Menschen so im Kopf haben über ihn. Zum Beispiel, der Gott der Bibel ist ein Gott des Gerichts und der Verurteilung. Der legt irgendwie Gesetze fest und dann wartet er, dass wir die übertreten und dann haut er uns einen auf den Deckel. Gott wartet irgendwie so mit dem Baseballschläger hinter der Tür und wartet nur, dass wir einen Fehler machen und dann gibt es einen über den Hinterkopf. Oder man denkt so, naja, der Gott vom Alten Testament, der war so Feuer, Schwefel, Donner, Blitz, Rauchdampf, Zerschmettern, Strafe, Gericht. Und jetzt haben wir ja irgendwie Jesus und alles ist ja ganz anders und viel besser. Na, wie ist es denn hier mit der Gnade? Wir sind doch hier im Alten Testament. Im vierten Kapitel erst sehen wir hier einen kosmischen Polizisten. Also nicht Ebbe-mäßig, so Good Cop-mäßig, sondern einen Bad Cop. Oder sehen wir hier einen wunderbaren Ratgeber, einen Seelsorger, der sich einzig weigert, zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu wählen, sondern einen Weg zu finden, beides auszuüben. Ein wunderbarer Ratgeber und Seelsorger. Wir sehen die Gnade Gottes an mindestens drei Punkten. Erstens, diese Gnade sehen wir daran, dass Gott initiiert und sanft und gnädig kommt. Denn was haben wir hier gehört? Vers 5. Kain ergrimmte sehr, sein Angesicht senkte sich, da schleicht sich was ein. Er beginnt so von Gottes Herzen und aus Gottes Liebe so wegzudriften Stück für Stück, weil er irgendwas Dunklem in seinem Herzen Raum gibt. Und in Vers 6 geht es gleich so gnädig weiter. Da sprach der Herr zu Kain. Der Herr gibt den Kain nicht auf. Er ignoriert ihn nicht in seinem Grimm. Er kommt, er redet, er sucht die Kommunikation. Er kommt herunter. Niemand hat ihn gerufen. Kain hat den Herrn nicht gerufen. Es ist Gottes gnädige Initiative. Gott sucht den Kain, der droht abzudriften. Und ich glaube, daran sehen wir auch, dass wir wissen dürften, dass jeder von uns, der ein geistliches Leben hat, der eine geistliche Erfahrung mit Gott hat, der was Wunderbares mit Gott erlebt hat, der glauben darf, dass wir am Ende wissen, na, Gott hat initiiert, Gott hat uns zuerst geliebt, Gott hat mich gerufen. Und das sehen wir hier auch wieder, Gottes Gnade kommt, initiiert, macht den ersten Schritt, rüttelt uns auf, warnt uns, sucht uns. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Wir sehen, wie Gott Kain zuerst geliebt hat. Also die Gnade ist initiativ, sie kommt, sie macht den ersten Schritt. Gott hat uns zuerst geliebt. Zweitens, diese Gnade ermutigt und ermahnt. Das ist Gnade. Aber Gott kommt hier nicht als Oberlehrer, auch nicht als Prediger. Er kommt als Ratgeber und Seelsorger. Und er stellt Fragen. Gott kommt nicht und sagt, wie kannst du es nur wagen, dich so zu verhalten, Kain? Wer glaubst du, wer du bist mit deiner arroganten Selbstgerechtigkeit? Nee, Gott ist ganz anders. Gott kommt mit Fragen. Hast du dein Recht, so zornig zu sein? Kain, was ist mir da los? Ja, über was müssen wir gerade reden? Fragen gehen viel, viel tiefer als irgendwelche platten Ansagen. Und so haben wir einen Gott, der über die Bibel hinweg hunderte und tausende Fragen stellt, an dich und mich auch heute. Weil Fragen uns herausfordern, in eine ganz andere Tiefe zu gehen, als nur irgendwelche platten Antworten. Und Gott baut auf, indem er Kain ein Potenzial, eine Würde zuspricht. Er sagt, ich möchte, dass du über die Sünde herrschst. Ich möchte, dass du an der Stelle wachsam bist und stärker bist. Du kannst es, Kain. Du musst nicht so abdriften. Es gibt einen anderen Weg. Du hast Potenzial. Ich habe dir die Würde gegeben, auch zwischen Fluch und Segen zu wählen. Du kannst über die Sünde herrschen. Verstehst du deinen eigenen Zorn? Verstehst du, was los ist? Weißt du, was geschieht? Es ist erstaunlich. Gott sitzt nicht im Himmel und tippt ungeduldig mit dem Fuß rum und wartet, dass wir irgendeine Prüfung bestehen. Er will nicht, da hier jetzt keine irgendeine Prüfung auflegen. Und dann als Strafe mit Blitz und Donner herunterzufahren. Nein, er sagt, ich weiß kein, es gibt einen Weg. Lass mir dir das zusprechen. Lass mich dir das sagen. Lass uns das gemeinsam meistern. Das heißt natürlich nicht, dass er sagt, Kain kann über Sünde herrschen, Kain kann Sünde besiegen. Aber mit Gott zusammen, an Gottes Seite, wenn wir uns das von Gott zusprechen lassen, wenn wir bei Gott diese Hilfe suchen, dann geht es. Ihr erinnert euch noch an letzte Woche, was der Fehler von Adam und Eva war? Der initiative Fehler? Sie haben mit der Schlange geredet und nicht mit Gott. Und Kain geht in die gleiche Richtung. Er redet mit seinem Groll, mit seiner Wut, mit seinem Neid, aber er redet nicht mit seinem Gott. Aber Gott redet zu ihm. Und drittens, was hier die Gnade tut, ist, sie deckt eben auch Sünde und Fehler auf. Und das sehen wir an diesem komischen Vers, wenn es heißt, der Herr sah wohlgefällig auf das Opfer von Abel, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht wohlgefällig. Es ist ein Urteil Gottes, wo wir sehen, er verurteilt schon irgendwas, was an Kain falsch lief. Er sagt ihm ganz deutlich, nee, Kain, so geht es nicht. Es ist ein bisschen geheimnisvoll, diese Stelle. Aber ich glaube, hier ist so ein bisschen der Punkt. Warum wird er denn wütend, wenn er sieht, dass sein Bruder etwas von Gott bevorzugt wird an dieser Stelle? Warum sagt er nicht, hey, super kleiner Bruder, ich freue mich für dich? Warum kommt er in diesen Neid hinein? Spannend ist, dass Gott es nicht zulässt, dass Kain in sich alleine sich zurückzieht. Gott möchte Kain aus sich selber heraus retten, aus diesem Strudel von bösen Gedanken. Aber wie versteht man das, dass Kain so böse ist? Ich habe da ein bisschen gerätselt, wie man das am besten verstehen kann. Ich gebe euch einfach mal die plausibelste, die für mich schlüssigste Idee und Auslegung dazu weiter. Und ein Schlüssel dazu ist, dass wir nicht die Bedeutung auch von Namen verpassen. In der Bibel haben Namen immer besondere Bedeutung, nicht so sehr wie bei uns heute. Ja, bei uns geht es darum, dass es halt schön klingt, der Name meistens. Seltener, dass er wirklich eine tiefe Bedeutung hat. In der Bibel ist es viel, viel deutlicher. Da heißt es halt eben, du heißt nicht länger Simon, du heißt jetzt Petrus. Dein Name wird dir gegeben, dein Namensgeber möchte da in dir etwas hineinlegen, hat an dir etwas erkannt. Und jetzt haben wir diese seltsame Situation bei Kain und Abel. Kain kommt als Erster auf die Welt und es bedeutet so viel sein Name wie produktiv, fruchtbar, Vermehrung oder sogar Erfolg. Und dann sehen wir, dass seine Mutter Eva das noch kommentiert und sagt, ja, ich habe einen Mann empfangen, ja, da habe ich ein Kind bekommen, Gott hat mir ein Kind geschenkt, wow. Und dann kommt Abel auf die Welt und sein Name heißt so Hauchnichtigkeit. Und es wird noch verstärkt dadurch, dass seine Mutter dazu nichts mehr sagt. Also bei Kain geht es so, yes, ein Kind, ja, Erfolg, produktiv, ich bin fruchtbar geworden, Kain. Abel, weiter im Text, so in diese Richtung. Ich glaube, dass das hier auch kein Zufall ist, dass uns das ein bisschen in der Ebene hinter dieser Geschichte führt. Man sieht schon ganz am Anfang, dass Kain irgendwie ein Privileg hatte. Er wurde wahrscheinlich besonders beachtet, wie es ja manchmal bei Erstgeborenen passieren kann. Er hat den besonderen Namen bekommen. Er war irgendwie letztlich schon immer ein bisschen vorrangig gegenüber Abel. Kain war vielleicht der Gewinner der Familie. Vielleicht der Erfolgreiche, wie sein Name sagt. Der Augapfel seiner Eltern möglicherweise. Und Abel, der war immer nur so Nummer zwei. Ja, so wie Prinz Harry vielleicht mit seinem Buch Spare. Ich bin nur der Ersatz. Abel war immer hinten. Immer hinten. Und jetzt, typisch Gott, sieht Gott nicht so auf das Äußere, sondern auf das Herz und sieht, der Abel, der immer Nummer zwei war, der hat irgendwas mit seinem Opfer anders gemacht, bei dem sieht es irgendwie anders aus. Und plötzlich merkt Kain, ich bin nicht Nummer eins, Gott sieht Abel vor mir an, privilegiert ihn irgendwie und damit kommt Kain nicht klar. Und er dreht durch, er rastet aus, weil er jetzt mal plötzlich nicht Nummer eins ist. Vor der Sünde des Mordes kam die versteckte, heimliche Sünde des Neides auf und der Missgunst und des Argwohns. Kains Identität war von Anfang an auch indirekt über die Beziehung zu Abel konstruiert. Ich bin der Erstgeborene, ich bin besser als du. Ich habe die Privilegien. Und er war groß, weil Abel klein war. Und als Gott es dann umgedreht hat, ist Kains Identität auseinandergebrochen. Er hat sich gedacht, vielleicht, wenn Abel jetzt der ist, als den Gott ihn ansieht, dann bin ich ja nicht mehr der, für den ich mich gehalten habe. Wenn Gott andere Maßstäbe hat, dann ist jetzt meine Identität gerade in die Brüche gegangen. Und das hat auch mit Sünde zu tun, dass es unsere Identität, unseren Selbstwert kaputt macht, wenn wir es auf andere Dinge aufbauen, als auf die Liebe Gottes zu uns. Kain hatte sich sein ganzes Leben möglicherweise als das bessere Kind definiert und er konnte nicht ertragen, dass Gott jetzt Abel bevorzugt hat. Wenn Abel jetzt das bessere Kind ist in Gottes Augen, wer zum Teufel bin ich dann? Kain hat eine ganz, ganz zerbrechliche Identität, weil er sie nicht auf Gott aufgebaut hat, nicht auf der Liebe, nicht auf Gottes Gnade, sondern auf sich selbst und sich über andere erhoben hat. Und Gott könnte jetzt sowas sagen wie, hey, lass mich dir sagen, warum du zornig bist. Siehst du es nicht? Weißt du nicht, was los ist? Verstehst du, warum du dich nicht mit deinem Bruder gefreut hast? Ich meine, dein Bruder verliert das ganze Leben und er verliert und verliert und jetzt gewinnt er ein einziges Mal und du hast nicht gesagt, hey, super kleiner Bruder, weil du deine Identität darauf gegründet hast, das bessere Kind zu sein. Wie stellen wir aber sicher, dass wir diese Fehler nicht machen? Wie stellen wir das sicher, dass wir unsere Identität nicht auf unwichtigen Dingen aufbauen? Und das ist letztlich der dritte Punkt, den wir schon sehen, der Weg der Erlösung. Und das Geheimnis dieser Erlösung, und das steckt auch schon in diesem Text drin, das Geheimnis der Erlösung ist das Blut. Denn was ist der Unterschied zwischen Kain und Abel an der Oberfläche? Kein Unterschied. Beide sind fromm, beide sind irgendwie religiös, beide sind irgendwie pflichtbewusst und opfern. Das Geheimnis liegt tiefer. Und ich denke, der durchschnittliche Mensch würde jetzt auch sagen, okay, wie komme ich jetzt irgendwie zu der Erlösung? Wie schaffe ich das? Wie stehe ich mit Gott gut da? Das ist dann der Weg des Kain, wahrscheinlich auch einfach Opfer zu bringen, irgendwas zu tun, in die Kirche zu kommen, Bibel zu lesen, fromme Rituale, so nach außen zu gehen, irgendwie möglich zu sagen, Gott, schau mal, ich tue doch was. Aber was ist der Unterschied? Warum wurde Kains Opfer nicht beachtet? Naja, wir müssen da nicht lange rätseln. Wir haben ja so ein Buch, wo alles drinsteht. Zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 1. Ganz, ganz simpel. Da steht die Antwort. Abel brachte sein Opfer im Glauben dar und Kain nicht. Okay, Abel brachte sein Opfer im Glauben oder mit Glauben dar. Das heißt, Abel glaubte an Gott und Kain nicht. Und da sehen wir, dass Glaube viel, viel tiefer geht, als nur zu sagen, ja, ich glaube, dass es da einen Gott gibt. Weil beide wussten, dass es Gott gibt. Beide haben geopfert. Glaube ist nicht mal nur zu sagen, ich gehe in Gottesdienst, ich hole mir da einen Altar und opfere irgendwas. Wir sehen, dass Glaube all das nicht ist, sondern dass Glaube ein Wunder ist, dass Glaube etwas Verborgenes ist, dass Glaube, was ist, was vom Herzen kommt, was viel tiefer geht, etwas, das Gott aber annimmt und sieht, fernab von allen Äußerlichkeiten. Und wovon reden wir dann also im Glauben? Es ist eben nicht der Glaube, dass man einfach nur akzeptiert, es gibt einen Gott. Es ist der Glaube an das Wort Gottes, an die Wunder Gottes, an das Werk Gottes, die Verheißungen Gottes, die Vertrauenswürdigkeit Gottes, an das Evangelium, an die Versprechen Gottes. Denn Abel und Kain, das ist wieder Anknüpfung an letzte Woche, die wussten doch von ihren Eltern, dass Gott gesagt hatte, einst werde ich einen senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Einst werde ich einen senden, der euch von Sünde und Tod erretten wird. Ihr werdet es nicht tun. Ich habe über die Sünde geherrscht. Ich werde meinen Sohn geben. Ich werde jemanden senden, der es für euch tun wird und erreichen wird und vollbringen wird. Und Glaube ist dann unsere Reaktion, unser Ja auf die Verheißungen und die Versprechen Gottes. Und es bedeutet also hier, Kain und Abel haben ganz unterschiedliche Opfer gebracht. Abel brachte sein Opfer im Glauben dar, das heißt als Dank und als Antwort auf die Taten und die Versprechen, den Charakter, den Wesen, das Wort Gottes. Er brachte es in Dankbarkeit dar, als Antwort auf die Erlösung. Und kein aus religiösem Pflichtgefühl, weil man das halt so macht, weil man halt in die Kirche geht. Aber sein Herz war nicht dabei. Und wenn wir heute sagen, da können wir uns, glaube ich, auch durch diese Texte sehr gut hinterfragen lassen, wenn wir jetzt sagen, ich weiß, ich bin aus Gnade gerettet, aber wenn wir gleichzeitig immer wieder wütend auf Gott sind, weil er uns vielleicht nicht das Leben gibt oder nicht alles gibt, was wir uns unbedingt wünschen, wo wir meinen, was vielleicht besser für uns wäre, oder wir meinen, er müsste uns irgendwas schulden, und dann läuft etwas falsch. Wir mögen denken, wir sind aus Gnade gerettet, aber haben dann die Gnade noch überhaupt nicht verstanden. Dann sind wir Kain und nicht Abel. Dann sind wir der ältere Bruder, so wie im berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und jetzt nochmal die abschließende Frage, was hilft uns? Wie können wir das verhindern, dass wir wie Kain so abrutschen, weg von dem Abel-Glauben? Wie können wir das verhindern, dass wir Kain werden und nicht sanfter, freudiger, gläubiger Abel? Und auch die Antwort steht schon ein bisschen weiter im Hebräerbrief, Kapitel 12, wo wir diese Verse haben, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, ja, ihr seid nicht mehr zum Berg Sinai gekommen, ihr seid zum Berg Zion gekommen, ihr seid zum vergossenen Blut gekommen, das besser redet als das Blut Abels. Und was uns der Hebräer also aufzeigt mit dieser Geschichte von Kain und Abel, dass es einen wahren, einen besseren, einen größeren Abel geben wird, der viele Jahre später kam. Der wahre Abel. Und wer tötet den wahren Abel? Sind es die Außenseiter, die Bösen, die Gottlosen? Eben nicht. Zumindest nicht nur. Wer tötet den wahren Abel? Es sind die Kains. Die älteren Brüder, die Anführer, die Kinder, auf die ihre Eltern immer stolz waren. Die Elite, die Pharisäer, die Religiösen, die töteten Jesus, die größeren, älteren Brüder. Kains töteten den wahren Abel, aber dieser Abel, der kommen wird, ist besser als der erste Abel. Wir mögen Abel vielleicht für seinen Glauben, für seine Treue, aber ich habe einen besseren Abel für euch. Denn uns wird ja dann gesagt, dass Abels Blut nach Gerechtigkeit geschrien hat. Und wie laut und wie deutlich und wie stärker oder wie besser, wie es der Hebräer sagt, redet dann das Blut von Jesus Christus. Vers 10 heißt es ja nochmal in unserem Text, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Aber wir haben einen anderen Abel, einen besseren Abel. Jesus Blut schreit auch. Es schreit nach Gerechtigkeit. Und alles zu Unrecht vergossene Blut schreit zu Gott nach Gerechtigkeit. Seit Abel, der zuerst sein Blut vergossen hat. Aber Jesu Blut schreit lauter, schreit anders, redet besser. Warum? Weil sein Blut Sünde vergeben kann. Immer wenn wir Abendmahl feiern, erinnere ich uns an diese wunderbaren Worte aus dem 1. Johannes, heute Morgen auch wieder. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er was? Treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du deine Sünde bekennst, wenn du merkst, du driftest von Jesus weg, was tun wir? Wir gehen zu Jesus, wir bekennen ihm das, wir bitten ihn um Hilfe und wir wissen mit 1. Johannes 1,9, er wird dann treu und gerecht sein und vergibt uns und reinigt uns, nicht von ein bisschen Ungerechtigkeit, sondern von aller Ungerechtigkeit. Darum redet das Blut Jesu besser als das Blut Abels. Das Blut Abels schreit nach Gerechtigkeit. Und das Blut von Jesus bringt Gerechtigkeit. Und wenn du diese Art von Gewissheit in Gott hast, dann wird dich das zu dem sanften, gläubigen Abel machen und nicht zu so einem mürrischen, verbitterten, selbstgerechten, überheblichen, vielleicht narzisstischen Kain, der immer wütend darüber ist, wie sein Leben läuft. Glaube an Christus, deinen Erlöser und an sein Blut. Und die Gnade, als letzten Punkt hier, die Gnade zeigt sich nicht nur, dass Jesus für uns gestorben ist, was wir später in der Bibel lesen werden, was uns der Hebräer erklären wird. Wir sehen auf eine ganz, ganz spannende, verrückte Weise noch einen Aspekt von der uneingeschränkten, bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes genau in diesem Text. Nämlich im letzten Teil, wenn dieser komische Abschnitt kommt, wo es heißt, Kain soll auf der einen Seite weggeschickt werden. Wir hatten letzte Woche darüber geredet, was diese Flüche bedeuten. Aber dass er dann dieses seltsame Zeichen bekommt, wie auch immer das aussehen mag, damit ihn andere nicht erschlagen. Gott kümmert sich selbst um den Sünder, der ihn gerade hier verleugnet. Derek Kinder, ein Theologe, hat es einmal so ausgedrückt in seinem Kommentar zu diesem Buch. Gottes Sorge um Gerechtigkeit für den Unschuldigen wird nur übertroffen von seiner Fürsorge für den Sünder. Gott antwortete mit seinem Zeichen oder einem Mal, was dasselbe Wort ist wie bei dem Regenbogen in 9,13 und die Beschneidung in 17,11. Das Zeichen Kains ist kein Stigma, sondern ein Geleitzeichen. Gott wird gewissermaßen Kains Goel, sein Beschützer. Es ist das Äußerste, was die Barmherzigkeit für den Unbußfertigen tun kann. Kain sagte, schick mich nicht weg, draußen wird man mich töten. Und Gott setzt irgendeine Zeichen, eine Art Zeichen auf sein Leben und ihn sagt, nein, dich wird man nicht töten, ich werde dein Beschützer sein. Wie kann er so barmherzig gegenüber einem unbußfertigen Sünder sein? Wie kann er so barmherzig zu jemandem sein, der sich nicht einmal beugt, ihn nicht um Hilfe bittet? Wir sehen, das kann nur sein, weil Gott gut ist. Weil Gott so ist, weil Gott gut ist, alle Zeit. Your goodness is running after me. Ich weiß nicht, wenn du in deinen ehrlichsten Momenten in dein Herz schaust und so ein bisschen Kain in dir entdeckst, wenn es so ist, dann denk daran, Gott ist gut. Halte dich an Gott. Schau auf die Gnade, schau auf das Blut Jesu. Gerne auch mit diesen vielen Texten aus den Urgeschichten, wo wir manchmal so viele Fragezeichen haben. Aber ich hoffe, wir können heute wieder gemeinsam bejahen mit dieser Geschichte. Gott ist gut. Er hat Gnade und Erlösung für uns. Amen. Amen. Wir singen jetzt als Reaktion darauf genau diese Lieder, um die Güte Gottes zu preisen, zu loben, darauf zu antworten. Und ich möchte uns in die Lobpreiszeit mit Gebet einleiten. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben und deine Perspektive auch auf Geschichten, die für uns manchmal schwer zu durchschauen sind. Aber du hast sie uns geschenkt und wir dürfen sie für uns annehmen, von ihnen lernen. Und wir danken dir, dass wir deine Güte, deine Fürsorge, deine Ermahnung, deine Zurechtweisung aus dem liebenden Herzen darin sehen dürfen. Und wir beten, Herr, dass du unser Herz nach dem Herzen Abels formst, Herr, und nach dem Herzen Jesu. Und dass du alles wegnimmst, was in unseren Herzen nach Kain aussieht, Herr. Wir bitten dich um die Gnade dieser Erlösung. In Jesu Namen. Amen.